Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir kommen heute noch einmal zurück auf den Abschnitt aus dem 2. Korintherbrief, die Verse 5 bis 11. Wenn aber jemand Betrübnis angerichtet hat, der hat nicht mich betrübt, sondern zum Teil, damit ich nicht zu viel sage, euch alle. Es ist aber genug, dass derselbe von den meisten gestraft ist, so dass er nun ihm desto mehr vergeben und ihn trösten sollt, damit er nicht in allzu große Traurigkeit versinkt. Darum ermahne ich euch, dass ihr ihm Liebe erweist, denn darum habe ich auch geschrieben, um eure Bewährung zu erkennen, ob ihr gehorsam seid in allen Stücken. Wem aber ihr etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn auch ich habe, wenn ich etwas zu vergeben hatte, es vergeben um euretwillen vor Christi Angesicht. Damit wir nicht übervorteilt werden vom Satan, denn uns ist wohl bewusst, was er im Sinn hat. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, lautet der Titel eines Buches von John MacArthur. Es geht in diesem Buch um die Beurteilung verschiedener geistlicher Strömungen in unserer Zeit. Und in seinem Vorwort sagt MacArthur unter anderem: In der heutigen Gemeinde ist nichts wichtiger, als dass die Notwendigkeit von biblischer Beurteilung wieder neu betont wird. Geschieht das nicht, hat die wahre Gemeinde ein ernsthaftes Problem. Mit anderen Worten, es muss das Echte vom Unechten geschieden werden. Er erzählt, wie in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Kalifornien das Goldfieber ausbrach. Viele Tausende von Abenteurern ließen Freunde und Familien zurück und reisten nach Kalifornien, um auf den Goldfeldern nach Gold zu suchen. Er schreibt, auf ihrer Reise nach den unterschiedlichen Zielorten lernten die Goldsucher schnell, dass nicht alles, was wie Gold aussah, auch tatsächlich Gold war. Flussbetten und Steinbrüche konnten voller goldener Flecken und trotzdem vollkommen wertlos sein. Dieses Katzengold war Eisenpyrit und die Goldsucher mussten in der Lage sein, es vom echten Gold zu unterscheiden. Ihre Existenz hing davon ab. Das Wort, das Paulus in Vers 9 unseres Textes gebraucht, wenn er schreibt: Denn darum habe ich auch geschrieben, um eure Bewährung zu erkennen, ob ihr gehorsam seid in allen Stücken. Dieses Wort Bewährung bezeichnete im Altertum die Echtheit einer Münze. Und bei Petrus finden wir dieses Wort in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 7, wo es heißt: Damit euer Glaube als echt, da haben wir dieses Wort, als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird, Jesus Christus. Um reines Gold zu erhalten, wird dieses Edelmetall einem Schmelzprozess unterzogen, um es von allen Schlacken und Fremdstoffen zu reinigen. Was die Feuerprobe besteht, das erweist sich als echtes Gold. Und genau das tut Gott mit denen, die sich zu Jesus bekennen. Er wirft sie in den Schmelzofen der Trübsal, um offenbar zu machen, was Trug und Schein, was unecht ist, und was echter Glaube ist. Und der Apostel Paulus wünschte sich nichts Sehnlicheres, als dass die Korinther sich in der notvollen Situation in ihrer Gemeinde bewährten. Das heißt, dass ihr Glaube sich als echt erwies. Natürlich beabsichtigte der Satan, der ja immer seine Hand im Spiel hat, wenn es Probleme in der Gemeinde gibt, das genaue Gegenteil und will durch seinen Einfluss das Evangelium verdunkeln und unglaubwürdig machen. Und darum muss sich die Gemeinde Jesu im Klaren sein. Darum schreibt Paulus hier in Vers 11, damit wir nicht übervorteilt werden vom Satan, denn uns ist wohl bewusst, was er im Sinn hat. Was Gott im Sinn hat, das wissen wir. Wir denken an das erste Kapitel im Jakobusbrief, wo es heißt, dass wir durch allerlei Anfechtungen und durch Versuchungen, durch Glaubensprüfungen, denen wir ausgesetzt sind, die Möglichkeit haben, uns zu bewähren, uns in unserem Glauben als echt zu erweisen. Und genau das Gegenteil beabsichtigt der Satan mit seinen Machenschaften. Worin bestand nun die Bewährungsprobe in Korinth, durch die die Echtheit ihres Glaubens, die Echtheit der Gläubigen in Korinth offenbar werden sollte? Es ging darum, wie sie mit dem Vorfall umgingen, auf den Paulus in Vers 5 Bezug nimmt. Wenn aber jemand Betrübnis angerichtet hat, der hat nicht mich betrübt, sondern zum Teil, damit ich nicht zu viel sage, euch alle. Wir haben am vergangenen Sonntag im Gottesdienst darüber ausführlicher gesprochen, worum es da wohl gegangen haben könnte, muss man sein, weil wir genaueres nichts erfahren über diesen Vorfall. Aber es war etwas geschehen, was die ganze Gemeinde oder zumindest ein Großteil der Gemeinde betrübt hatte. Und es ging darum, wie sich die Gemeinde nun in dieser Situation verhalten führte, wie sie damit umgehen führte. Aus diesem Grunde hatte Paulus an die Gemeinde geschrieben und sie dazu aufgefordert, den Schuldigen zu bestrafen. Er erwartete Gehorsam von ihnen. Ihre Bewährung musste sich also darin zeigen, entschieden Stellung zu nehmen gegen alle sündhafte Wesen in der Gemeinde. Und das konnte dazu führen, dass jemand, der eine gravierende Irrlehre vertrat, da geht es um Lehre, der eine gravierende Irrlehre vertrat und die Gemeinde dadurch verführt wurde, aus der Gemeinde ausgeschlossen werden musste. Und ebenfalls musste jemand, der sich dauerhaft und bereitwillig einem Verhalten hingab, von dem er selbst und auch die Gemeinde wusste, dass es Sünde war, von der Gemeinde zurechtgewiesen und, falls nicht Buße geschah, ausgeschlossen werden. Lehre auf der einen Seite und Verhalten auf der anderen Seite spielten also eine wichtige Rolle hinsichtlich der geistlichen Gesundheit einer Gemeinde. Und das ist auch in unserer Zeit noch so. Ja. Es geht um die Lehre, um die gesunde biblische Lehre des Evangeliums von der Gnade Gottes in Christus Jesus, dass wir allein durch den Glauben an Jesus vor Gott bestehen können und von daher eben auch ein entsprechendes Leben zur Ehre Gottes führen kann. Da geht es eben um das praktische Verhalten im alltäglichen Leben, nicht nur, wenn wir sonntags hier zusammen sind. Also beides, sowohl die gesunde biblische Lehre im Zentrum, das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus, als auch das Verhalten, das persönliche Verhalten im alltäglichen Leben, spielen die entscheidende Rolle hinsichtlich der geistlichen Gesundheit einer Gemeinde. Denn ein wenig Sauerteig, so schreibt Paulus, 1. Korinther Kapitel 5, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Und schon einmal war die Gemeinde in Korinth mit einer sehr notvollen Situation konfrontiert worden und hatte sich nicht bewährt. So dass Paulus ihnen schreiben musste, 1. Korinther Kapitel 5, und ihr seid aufgeblasen und seid nicht viel mehr traurig geworden, so dass ihr den aus eurer Mitte verstoßen hättet, der diese Tat begangen hat. In falsch verstandener Freiheit hatten sie nicht eingegriffen. Vielmehr waren sie noch stolz darauf, dass so etwas in ihrer Mitte geschah. Dass wir eine wunderbare Freiheit haben in Christus, das lernen wir auch noch besonders aus dem 3. Kapitel des 2. Korintherbriefes, frei vom Gesetz, ganz unter der Gnade Jesu. Das ist etwas Großartiges, etwas Wunderbares, dass wir in Christus Jesus dem Gesetz gestorben sind, dass wir unter der Gnade Jesu in Freiheit sagen können, aber lieber Vater, uns von daher lenken und leiten lassen dürfen und wissen dürfen, auch da, wo wir hier und da versagen, ist doch die Gnade immer größer als unser Sündenverderben, das wir mit uns herumschleppen. Das ist wunderbar, aber man kann diese Freiheit eben auch missbrauchen. Davon spricht Paulus im Galaterbrief. Und davon war eben die Gemeinde zu Korinth eine ganze Zeit lang geprägt. Von diesem Denken, es ist alles erlaubt, wir dürfen alles tun, ganz egal, was wir mit unserem Leib machen, völlig egal, wir dürfen das, wir sind frei darin. Und dann kam es zu wirklich ganz notvollen Entwicklungen in der Gemeinde. Und die Gemeinde insgesamt griff nicht ein, sondern war noch stolz darauf, dass es so etwas in ihrer Mitte geschah. Ich will jetzt nicht auf den einzelnen Vorfall eingehen. Ihr könnt das nachlesen, 1. Korinther Kapitel 5. Da hatten sie sich also nicht bewährt. Diesmal allerdings hatte die Gemeinde zum Teil zumindest Buße getan und auch die nötigen Konsequenzen gezogen. Das Thema Gemeindezucht ist ein sehr unangenehmes Thema. Und doch ist es für eine Gemeinde überlebenswichtig, offenbare Sünde in ihrer Mitte nicht zu dulden. Offenbare Sünde in ihrer Mitte nicht zu dulden. Lloyd Jones weist darauf hin, dass in Zeiten, in denen Gottes Geist mächtig wirkte, sich die Führer in allen Zweigen der Kirche immer auch notwendigerweise um die Reinheit ihrer Glieder gekümmert haben, nicht in selbstgerechter Weise, sondern im Geist der Liebe. Von dem bekannten Erweckungsprediger Wesley wird erzählt, dass er einen Besuch machte in einer Gemeinde. Damals war Erweckungszeit, 600 Leute waren versammelt und er gab sich große Mühe, das Evangelium zu verkündigen und auch mit den Einzelnen zu sprechen, im Blick auf ihr geistliches Leben, im Blick auf ihr Glaubensleben. 600 Mitglieder hatte diese Gemeinde und nach den Gesprächen, die er mit den Einzelnen geführt hatte, waren es nur noch 300. Also die Hälfte war offensichtlich nicht echt, wenn man das mal so sagen darf. Es wurde sehr viel Wert darauf gelegt, dass offensichtliche Sünde in der Gemeinde Jesu nicht geduldet wurde. Das fällt unter den Begriff der Gemeindezucht. Es geht aber natürlich nicht um unsere Kontakte zu den Menschen außerhalb der Gemeinde Jesu. Davon spricht Paulus, 1. Korinther 5. Sonst müsstet ihr ja die Welt räumen. Wir haben immer wieder Kontakte zu Menschen, die nicht zur Gemeinde Jesu gehören, die wir gerne für Christus gewinnen wollen, zu denen wir Kontakt haben und Kontakt pflegen, für die wir beten und flehen, dass der Herr sich über sie erbarmt. Um solche geht es natürlich nicht. Hier geht es um solche, die zur Gemeinde Jesu gehören, die sagen, sie sind gläubig, sie glauben an das Evangelium und dennoch ganz bewusst ständig in der Sünde leben. Die Echtheit unseres Glaubens zeigt sich also in unserer Stellung der Sünde gegenüber. Das gilt nicht nur im Blick auf die Gemeindezucht, sondern das gilt grundsätzlich im Blick auf unser Glaubensleben, das wir zu Hause führen, im Umgang mit unseren Ehepartnern, im Umgang mit den Kindern, mit den Nachbarn und dergleichen. Es geht immer wieder darum, dass wir eine klare Stellung einnehmen zur Sünde, dass die Sünde zunächst einmal im eigenen Herzen immer wieder gerichtet wird, dass man sich beugt vor Gott im Blick auf die sündige Natur, die wir haben und die sich ja nicht ändert. Die kann fromm werden, die kann alles. Die kann beten, die kann predigen, die kann all diese frommen Dinge tun, diese Adamsnatur, die wir haben. Und dass wir ständig in der Reinigung leben davon und glauben, dass der Herr Jesus gerade diese fromme Adamsnatur mit ans Kreuz genommen hat. Auch da, wo sie sich immer wieder mal bemerkbar macht. Also ein ständiges Leben im Lichte Gottes, in der Reinigung durch das Blut Jesu, im Glauben daran, dass wir mit Christus gekreuzigt sind dort am Kreuz auf Golgatha und dass er unser Leben ist, dass wir nichts in uns selbst haben, dass er unser Leben ist. Stellvertretendes Leben, ein fremdes Leben, das wir von Natur aus nicht haben, ist eine Voraussetzung dafür, dass unser Glaubensleben gesund ist und das gilt auch für die Gemeinde insgesamt. Nur dann kann eine Gemeinde etwas sein zum Lobpreis der herrlichen Gnade Gottes in Christus, wenn sie in der ständigen Reinigung von jeder Art von Sünde lebt, wenn sie ganz entschieden Stellung nimmt im Namen Jesu gegen die Sünde, im Glauben an das vollbrachte Erlösungswerk Christi. Und nur dann kann sie für Außenstehende in der Kraft des Heiligen Geistes ein wirksames Zeugnis sein. Nachdem sie sich nun darin bewährt hatten, die Geschwister in der Gemeinde zu Korinth, entschieden gegen die Sünde Stellung zu nehmen, sollten sie die Echtheit ihres Glaubens jetzt auch hinsichtlich der Vergebung unter Beweis stellen. Und das Ziel der Gemeindezucht ist die Umkehr des Schuldigen und die gemeinsame Freude am Heil Gottes. Es ist aber genug, so schreibt der Apostel Paulus ihnen, dass derselbe, dieser Mann, der so schuldig geworden ist, die ganze Gemeinde vergiftet hat mit seiner bösen Verleumdung. Es ist aber genug, dass derselbe von den meisten gestraft ist, sodass er nun ihm desto mehr vergeben und ihn trösten soll, damit er nicht in allzu große Traurigkeit versinkt. Darum ermahne ich euch, dass ihr ihm Liebe erweist. Offensichtlich hatte derjenige, der durch seine bösen Worte die ganze Gemeinde verunreinigt hatte, darüber Buße getan. Und nun sollte die Gemeinde ihm auch den Zuspruch der Vergebung schenken. Und zwar in einer Weise, die ihn reichlich trösten sollte. Das heißt also, in Zukunft sollte man ihm nicht mit kühler Freundlichkeit begegnen, sondern vielmehr mit herzlicher Wärme. Alles sollte wieder in Ordnung sein. Er sollte den Eindruck haben, alle freuen sich darüber, dass die Angelegenheit geklärt ist und haben die ganze Zeit darum gebetet und darauf gewartet, dass wieder alles gut ist. So war es ja auch. In der Geschichte lesen wir das von Josef und seinen Brüdern. Er stellte sich ihnen fremd, heißt es, aber sein Herz war die ganze Zeit in Liebe seinen Brüdern zugewandt, obwohl er sehr streng und sehr hart mit ihnen umging. Den Zuspruch der Vergebung erhielten sie erst, als sie sagten, das haben wir an unserem Bruder Josef verschuldet. Als sie in sich gingen und ihre Sünde nicht nur erkannten, sondern auch bekannten, da wurde ihnen nicht lange danach der Zuspruch der Vergebung zuteil. Echter Glaube und wahre Liebe in Christus sehnen sich nach der Wiederherstellung des Verhältnisses zu Gott und auch untereinander. Doch wir fragen uns, was ist denn nun mit Paulus, der doch letztlich derjenige war, gegen den sich die Beleidigungen dieses Mannes richtete. Natürlich weiß Paulus sich in dem zu erfolgenden Zuspruch der Vergebung völlig eins mit den Gläubigen in Korinth. Er schreibt, wem aber ihr etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Und dann fügt er einen Satz hinzu, mit dem man so seine Probleme haben kann. Denn auch ich habe, und jetzt kommt es, wenn ich etwas zu vergeben hatte, es vergeben, um euretwillen vor Christi Angesicht. Dieses, wenn ich etwas zu vergeben hatte. Was meint er damit? Zunächst einmal, was meint er nicht damit? Er meint nicht damit, dass er in Frage stellte, ob der Betreffende überhaupt an ihm schuldig geworden sei. Das war klar, dieser Mann war schuldig, er hatte Böses getan. Jedermann war das offenbar und sicherlich auch dem Apostel Paulus. Und das andere, Paulus will damit nicht das Vergehen des Betreffenden, den er übrigens hier nicht mit Namen nennt, ja, verharmlosen. Das will er nicht. Meiner Ansicht nach will Paulus dadurch zum Ausdruck bringen, dass seine Bereitschaft zur Vergebung geradezu etwas Selbstverständliches ist und dass sie nicht groß herausgestellt werden muss, als wäre es eine fromme Leistung, wenn er daran denkt, wie viel Gott ihm persönlich vergeben hatte. Er war doch Dauerempfänger der Barmherzigkeit Gottes. Wir wollen immer wieder, auch wenn wir an den Apostel Paulus denken, nicht aus den Augen verlieren, welch ein Leben er zuvor geführt hat. Nach dem Gesetz unsträflich, schreibt er im Philipperbrief. Aber was das dann bedeutete hinsichtlich seines Verhältnisses zur Gemeinde Jesu, das lesen wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 9 am Anfang. Saulus aber, so hieß er damals noch, schnaubte wie ein Raubtier, ja, schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohenpriester. Paulus war ein Verbrecher, ein Mörder. Das wollen wir nicht vergessen. Und dass er in Unwissenheit so gehandelt hatte und gemeint hatte, er täte Gott einen Gefallen damit, das entschuldigte ihn nicht. Er brauchte das Blut Jesu, um von aller Bosheit seines Herzens reingewaschen zu werden. Und das ist auch für uns immer wieder heilsam, wenn es darum geht, anderen, die uns Böses zugefügt haben, ihre Schuld uns gegenüber, mit unserer Schuld Gott gegenüber zu vergleichen. Das sollten wir hin und wieder mal tun. Andere haben uns vielleicht Unrecht zugefügt, sie haben uns Böses getan. Aber wie viel Schuld haben wir Gott gegenüber auf uns geladen? Was musste der Herr Jesus tun, um dich und mich vor dem Vater im Himmel tadellos, unsträflich darzustellen? Sein Blut für uns vergossen. Und daraus ergibt sich, dass wir dem anderen gegenüber nicht unversöhnlich sind und auch nicht, dass wir ihm von oben herab den kühlen Zuspruch der Vergebung gewähren, als wären wir besser als sie. Es gibt sicherlich so große Verletzungen, die man uns zugefügt hat, mit denen man nicht sofort fertig wird. Das müssen wir auch ganz nüchtern sagen, ja? Das sind nicht immer Kleinigkeiten, die uns widerfahren sind. Das sind manchmal schwerwiegende Verletzungen, die uns zugefügt worden sind. Da wird man nicht von heute auf morgen mit fertig. Und manche leiden an ihren Verletzungen. Man spricht ja von traumatischen Erfahrungen. Ihr ganzes Leben lang. Ein Dichter sagte einmal, was einmal tief und wahrhaftig gekränkt, das bleibt auf ewig dir ins Mark gesenkt. Das kannst du so schnell nicht vergessen. Und das hat oftmals Auswirkungen auf dein ganzes Leben. Aber dann und auch sonst, wenn es um weniger schwerwiegende Vorfälle geht, sind wir davon abhängig, dass Jesus uns seine Lebenskraft geschenkt hat und schenkt, um anderen im Geist der Versöhnung begegnen zu können. Denn das ist Gottes Wille, ja. Und wir sind auch darin vollkommen abhängig von der Gnade Jesu. Wir können nicht sagen, uns selbst ist so viel Barmherzigkeit widerfahren, jetzt müssen wir aber auch den anderen vergeben. So funktioniert das nicht. Sondern auch in der Vergebungsbereitschaft den anderen gegenüber und auch im Zuspruch der Vergebung den anderen gegenüber brauchen wir Gnade, brauchen wir die Kraft Gottes, brauchen wir dieses andere Leben, das wir nur in Christus haben. Das haben wir nicht von uns selbst. An dieser Stelle, denke ich mal, ist viel verkehrt verkündigt worden, auch in der Vergangenheit. Man hat die Gläubigen wieder ganz neu unter Gesetz gestellt. Gott hat dir so viel vergeben, jetzt musst du aber auch anderen vergeben. Ja. Und wenn du das nicht tust. Ja. Das klingt so, als müsste man sich die Vergebung Gottes, ich denke an das Vaterunser, das dann oftmals so verstanden wird, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Das klingt dann so, als müsste man sich die Vergebung Gottes dadurch verdienen, dass man selbst Vergebung übt. Aber so ist es wahrhaftig nicht zu verstehen. Wir sind in jedem Fall von der Gnade Jesu abhängig. Wir empfangen die Vergebung für unsere Sünden und wir brauchen Gnade und Kraft, das neue Leben in Christus, um anderen vergeben zu können. Denn der alte Mensch mit seiner Selbstgerechtigkeit macht sich immer wieder bei uns bemerkbar. Er will sich immer wieder behaupten, da können wir noch so viel Vergebung von Gott empfangen haben. Wenn wir darüber nachdenken, das ist unendlich viel, was Gott uns vergeben hat und dass er unsere sündige Natur mit ans Kreuz genommen hat. Und dann kommen wir doch in die Situation, wo wir nicht in der Lage sind, anderen zu vergeben. Wir brauchen Gnade dazu. Und das ist das Wunderbare an der Glaubensgerechtigkeit, an dieser Lehre, wunderbaren, herrlichen Lehre von der Glaubensgerechtigkeit. Da ist eingeschlossen, auch dass der Herr Jesus an unserer Stelle anderen vergeben hat. Und zwar hundertprozentig. Hier bin ich vollkommen abgesichert. Denn was Gott erwartet in jedem Fall, ist eine hundertprozentige Vergebung im Blick auf das Notvolle, das andere mir zugefügt haben. Eine hundertprozentige, das habe ich doch auch nur in Christus, ja. Das hat er auch schon an meiner Stelle vollbracht am Kreuz auf Golgatha und in dem uns zugerechneten Leben. Sündopfer, Brandopfer. Das ist eine wunderbare Sache, dass wir das wissen dürfen. Das macht unsere Herzen leicht, ja. Wenn wir dann beten, Vater, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Dann dürfen wir getrost in Klammern im Herzen oder wir dürfen es auch aussprechen hinzufügen, wie auch wir in Christus Jesus den anderen vollkommen vergeben haben. Das ist schon in der Glaubensgerechtigkeit enthalten. Das ist wunderbares Evangelium. In Christus Jesus, in dem, was er getan hat, habe ich in meinem Stellvertreter, auch denen, die mir schweres Unrecht zugefügt haben, vergeben. Und nun kann ich und darf ich im Namen Jesu meine Vergangenheit hinter mich lassen. Das ist großartig. Ich darf meine Vergangenheit hinter mich lassen, darf mich ausstrecken nach dem, was vorne ist, darf meinen Weg voller Zuversicht gehen unter der Gnade Jesu. Alles ist in Ordnung. Zwischen Gott und mir und auch in meinem Verhältnis zu dem, der mir großes Unrecht zugefügt hat. Im Grunde genommen in Christus alles in Ordnung. Das ist nicht wunderbares Evangelium, ihr Lieben? Nicht Gesetz, Evangelium. Wir brauchen ständig den Heiligen Geist der Versöhnung, der uns von daher zufließt, um anderen vergeben zu können, und haben diese Vergebung anderen gegenüber schon hundertprozentig in Christus. Wir kommen zum Schluss. So ist also zwischen Paulus und dem Schuldigen, zwischen Paulus und einem Teil der Gemeinde, zu ihrem Wohl und ihrer Freude, um euretwillen, schreibt er ja, vor Christi Angesicht, also weil Gott es so will, durch ihn gewirkt und zu seiner Verherrlichung wieder alles in Ordnung. Und das erfahren wir ja dann auch in Kapitel 7 im 2. Korintherbrief. Wir haben wirklich Buße getan und haben das getan, wozu Paulus sie ermutigt hat, nämlich in Christus Jesus vergeben. Welch eine Kraft hat doch das Wort von der Versöhnung in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Auch da, lasst mich das nochmal ganz kurz hinzufügen, in Klammern, auch da, wo die Bitterkeit manchmal in unserem Herzen aufsteigt. Es ändert nichts an der Tatsache, dass vor Gott alles in Ordnung ist in Christus. Und das kann uns immer wieder mal passieren, in bestimmten Situationen. Auch dann ist in Christus Jesus alles gut. Er hat an meiner Stelle vergeben. Dieses Wort von der Versöhnung in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland, hat Kraft, von Sünde zu überführen. Es hat Kraft zu einer radikalen Haltung der Sünde gegenüber. Und es hat Kraft zur Vergebung. Wo aber Vergebung ist, in Christus ist Leben und Friede. Und darüber freuen wir uns gemeinsam. Täglich ist das unsere Freude und auch gleich in der Feier des Abendmahls. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir sind von Natur aus zu beidem nicht fähig, eine klare, radikale Stellung einzunehmen gegen die Sünde und auf der anderen Seite auch die Bereitschaft zu haben und die Willigkeit, anderen von Herzen zu vergeben, die uns Böses zugefügt haben. Wir sind zu beidem nicht in der Lage. Das wollen wir dir bekennen jetzt und dir danken dafür, dass du, Herr Jesus, stellvertretend das alles vollbracht hast für uns am Kreuz auf Golgatha, sodass wir getrost und zuversichtlich jeden neuen Tag begehen dürfen und beginnen dürfen, zu deiner Ehre, zu deiner Verherrlichung. Amen.